Ja, das neue Jahr ist jetzt schon einen Monat alt. Und ich denke, euch geht es genauso wie mir. Die Zahl 2017 schreibt sich im Datum schon irgendwie ganz natürlich und der Alltag hat Einzug gehalten. Ist das nicht genau so? Ich finde es schön, dass viele Hoffnungen noch ausstehen. Und das ist gut so. Vor 3 Monaten schrieben die Zeitungen, Deutschland ist in guter Hoffnung. Deutschland ist in guter Hoffnung. Was könnte damit gemeint sein? Gerade in der heutigen Zeit, wo so viel Umwälzungen stattfinden, wo die Sicherheitslage unübersichtlicher wird, wo Politiker viele Richtungen und Werte ändern in unserem Land. Hat da jemand eine Idee, was das heißen könnte? Deutschland ist in guter Hoffnung. Die Steuereinnahmen waren gut, genau. Da ist man natürlich in guter Hoffnung, dass es so bleibt. Nun, in diesem Fall, es ging um Babys, um das Kinderbekommen. Da sagte man, in guter Hoffnung sein und ist eine Umschreibung für schwanger. Also um eine Frau, die ein Baby bekommt. Und damit ist der Mann trotz allem Genderwahn nicht schwanger, aber er ist mit in guter Hoffnung. Ja, er hat genauso diese Vorfreude auf das Kind. Ein Ehepaar gefüllt mit Liebe, mit einem Blick auf ein ganz bestimmtes Ereignis. Ein Kind wird geboren, eine großartige Sache. 40 Wochen geprägt mit Spannung und Erwartungen und Vorbereitungen. Süße Babyklamotten werden gekauft, neutral in Weiß erstmal. Ein Kinderbett und ein Kinderwagen werden bereitgestellt, ein Schwangerschaftskurs besucht und Bücher über Stillen gelesen. Ein Zimmer wird umgebaut, aus dem Cabrio Roadster wird eine alte Familienkutsche. Und angeblich gute Tipps für die werdenden Eltern gibt es zuhauf. Und die besten von, nee, das lassen wir mal lieber. Es gibt Vorsorgeuntersuchungen und natürlich auch einige Ängste. Aber es ist schön, wenn das Ehepaar gemeinsam zur Vorsorgeuntersuchung geht. Und dann werden die Herztöne mit abgehört von dem Kind. Für die Papas, die mit dabei waren, ich fand das immer so schön beruhigend. Ich bin dabei eingeschlafen und habe im Takt mitgeschnarcht. Und wenn das dann rum war, hat meine Frau mich geweckt und hat gesagt, wir sind fertig, sage ich schon. Ja, später wird dann der Name ausgesucht, zumindest aus der Vielzahl von Möglichkeiten eingeschränkt. Die Frau bekommt einen Bauch und Wasser in den Beinen und es wird alles schwieriger. Und dann entdeckt der Mann auch, dass er in guter Hoffnung ist. Und zwar in den Gefühlswallungen seiner Ehefrau. Und er steht ihr natürlich liebevoll zur Seite und dann plumps ist das Kind da. Nein, ich weiß natürlich aus eigener 4-facher Erfahrung, dass genau dieser Vorgang nicht so einfach und schnell ist. Sondern es ist eine sehr, sehr, sehr anstrengende Sache. Aber wenn das Baby da ist, ist das Glück groß. Dann gibt es Geschenke und Gäste, die kommen. Und es wird hier und da eine Party gefeiert. Und dieses große Glück lässt einen nachts einfach nicht mehr schlafen. Gerade vorhin beim Reingehen sagte mir jemand, heute Morgen um 6, ich habe gehofft, wir könnten länger schlafen. Ja, diese gute Erwartung, die verkörperte damals im christlichen Europa das mutige Warten auf eine lebendige Zukunft, trotz aller Schwierigkeiten, trotz vieler Nöte. Die Muttersterblichkeit und die Kindersterblichkeit war sehr groß. Und trotzdem nannten sie es in guter Hoffnung sein. Da spürt eine Frau, wie es mehr und mehr wird, also größer und größer, dieses Leben bis zu dem Ziel, der Zeitpunkt der Geburt. Wir sehen an diesem Beispiel, was Hoffnung ist. Man hat eine Erwartung und lebt danach. Und wie diese Hoffnung unser Land bewegt, Deutschland in guter Hoffnung. Ich habe da eine Karte mitgebracht und die zeigt einfach, wie viele Kinder pro Einwohner Abkommens pro 1000 Einwohner geboren werden. Und ihr seht in der Mitte dunkelblau, ganz dunkelblau Deutschland. Und das bedeutet unter 8 Geburten pro 1000 Einwohner. Nur das kleine, reiche Monaco hat weniger. Und da frage ich mich, wo ist denn diese gute Hoffnung, von denen die Zeitungen berichtet haben? Wo ist diese gute Hoffnung von damals denn hin? Regiert bei uns die Angst mehr als Hoffnung auf Leben? Statistisch gesehen, ihr seht es da, eindeutig ein trauriges Jahr. So ähnlich ging es den christlichen Gemeinden in Kleinasien zur Zeit Petrus, dessen Brief wir ja hier jetzt im Gottesdienst fortlaufend lesen. Und ich hoffe, ihr habt alle eure Bibel dabei. Wie auch immer die Predigt wird, nehmt sie nächstes Mal mit, dann könntet ihr selber mitlesen. Für dieses Mal haben wir es noch auf dem Beamer. 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 12. Die lebendige Hoffnung der Gläubigen. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung eurer Seelen. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hineindeutete, der für die Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten, mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde, Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Vater im Himmel, danke dafür, dass wir dein Wort haben dürfen und du möchtest uns heute Morgen aufschließen. Herr, so bitten wir dich um deinen Segen, um dein Reden zu uns in unser Herz. Danke für deine Gegenwart, Herr. Amen. Ein Lob auf den Vater im Himmel. Der eben gerade gelesene Text beginnt: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Da ist etwas Neues, was uns vielleicht nicht gleich so ins Auge springt. Dieses Vater. Das stellt der Petrus ganz vorne voran. Dieses Vater. Selbst im Alten Testament war diese Vaterschaft Gottes unbekannt. Sie kannten den Schöpfergott, die Größe, seine Herrlichkeit. Aber, mein lieber Vater, diese ganz persönliche Beziehung zu diesem Gott, Vater, Sohn, das ist etwas ganz Neues, was Jesus mit seinem Evangelium, mit dem, wie es Gott tatsächlich uns gebracht hat. Jesus, die absolute Bezugsperson unseres Glaubens. Denn er schreibt in diesem Kapitel, Vers 3, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Da ist sie wieder, diese Hoffnung, dieses Leben, was entstanden ist, sichtbar. erlebbar, erfahrbar, spürbar. Dieser Petrus, der diesen Brief geschrieben hat, stellt euch mal vor, ihr wärt dabei, wenn er jetzt predigen würde. Also ich kann euch sagen, ich würde anschließend schnell hinlaufen, mir eine CD holen, um das zu Hause nochmal nachzuhören. Petrus, was meinst du damit? Wie hast du das gesagt? Wir haben die Bibel, Gottes Wort, wir können es nachlesen. Diese Hoffnung, Petrus war dabei, er hat erlebt, was Jesus für Wundertaten getan hat. Er hat erlebt, wie viel Liebe Jesus geschenkt hat, und er war dabei, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Und als er dann hörte, Jesus ist auferstanden, ist er zum Grab gelaufen, er konnte es zuerst nicht glauben, und dann hat er dieses Wunder doch gesehen. Und danach hat er mit Jesus, als er auferstanden war, gesprochen, gegessen und ihn zum Himmel fahren sehen. Das ist der Anker unseres Glaubens, diese Wiedergeburt, dieses neue Leben, was entsteht. Und das geschieht, wenn wir sagen, du Gott sollst in meinem Leben der Herr sein. Ich danke dir für die Sündenvergebung, die du, Jesus, am Kreuz von Golgatha für mich gewonnen hast. Das nehme ich an für mich persönlich und ich danke dir. Amen. Das ist scheinbar einfach, aber doch irgendwie so schwer, weil viele diesen liebenden Vater Gott noch gar nicht kennen. Falls das heute bei dir der Fall ist, du hast die Möglichkeit, Gott aufzunehmen, auch diese lebendige Hoffnung zu erfahren. Lass uns dann gemeinsam beten und sprechen darüber. Dann bist du auch dieser gute Hoffnung. Aber worauf soll ich denn hoffen? Worauf soll ich denn hoffen? Was schreibt er weiter? Verse 4 und 5. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Lasst mich noch einmal kurz Bezug nehmen auf diese schwangere Frau. Wenn man eine werdende Mama fragt, bist du schwanger? Dann klingt ein, oh, vielleicht so ein bisschen, etwas seltsam. Es gibt da halt nur ein Ja oder Nein. Entweder schwanger Ja oder schwanger Nein. Dabei ist es egal, wie sich das Kind entwickelt. Ein Kollege von mir hat gerade jetzt vor Tagen wieder ein Kind verloren im Bauch seiner Frau. Sie sind sehr traurig darüber. Ein anderer Kollege erzählte mir, sie waren jetzt gerade Skifahren in den Alpen. Seine Tochter war dabei im 7. oder 8. Monat schwanger. Ihr wurde gesagt, Mensch, sei vorsichtig, lass es, aber sie wollte nicht hören. Es ist wohl gut gegangen, aber es ist egal, ob die Mama Drogen nimmt oder das Baby beim Passivrauchen des Vaters das mit ertragen muss. Schwanger ja oder nein? Die äußeren veränderlichen Einflüsse, die kann man ändern. Aber hier lesen wir von unvergänglich. Unvergänglich. Also es endet niemals. Im griechischen Urtext steht bei diesem Wort unvergänglich, dass eine anrückende Armee es mit aller Gewalt trotzdem nicht zerstören kann. Unvergänglich. Dann unbefleckt, das heißt absolut sauber, rein vom Bösen. Wie so ein Baby, wo man sagt, das hat einen wunderschönen Babypopo, das glänzt noch so. Das ist absolut rein, wenn es denn rein gemacht worden ist, Rudi, wenn die Windel passte. Es ist auch unverwelklich, also kein Altern, kein Verdorren, kein Verwelken, was wir kennen, egal. Dieses Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, das klingt nicht nach einer Mogelpackung. Petrus gibt hier den gläubigen Christen in dieser schlimmen Verfolgung einen Blick auf die Zukunft, auf die Gemeinschaft bei Gott, dem Vater, im Himmel. Er lenkt sozusagen den Blick der schwangeren Frau von ihrem immer dicker werdenden Bauch hin zu der Babywiege, die jetzt noch leer ist, aber wo bald schon ein kleines Baby drin liegen wird, so mit wunderbar süßen Lächeln und Lächeln, das Herz erfreut mit strahlenden Augen und dann ganz liebevoll Mama sagt und vertrauensvoll den Kopf an die Brust legt. Aber dieser Petrus, der gibt hier den Gläubigen in der schlimmen Verfolgung auch ganz klar, zeigt ihnen ganz klar Dieses Erbe kommt erst noch. Er schreibt nicht, jetzt glaubt mal ganz doll und betet ganz feste, sonst seid ihr falsche Jammerlappen. Nein, Petrus hat den gleichen Blick wie Jesus auf diese irdischen Verfolgung und Leiden. Aber auch ein Blick auf diese gute Ewigkeit, die wir jetzt noch nicht sehen, dann aber bei ihm bleiben in Ewigkeit. Das ist diese gute Hoffnung, die Kinder Gottes haben dürfen. Ich kann darauf vertrauen. Nein, ich muss darauf vertrauen. Als Nachweis dafür, die Bibel nennt das Unterpfand, hat Gott uns den Heiligen Geist gegeben, der uns in alle Wahrheit leiten möchte. Habt ihr wahrscheinlich schon x-mal gehört. Aber was bedeutet das? Ich möchte das mal vergleichen. Wir waren beim Thema Mama werden mit einer werdenden Mutter. Und zwar mit dem Boxen und den Tritten von einem kleinen Baby im Bauch. Die Mama spürt und erlebt das dann auf einmal. Jawohl, da ist etwas. Oder Mamas? Stimmt das? Einige nicken, einige nicht. Ja, doch, das spürt man. Natürlich spürst du es nicht, wenn du gerade Umzugskarton schleppst. Dann wirst du das nicht erleben. Erst wenn du zur Ruhe kommst, in Gottes Gegenwart, dann wirst du merken, wie Gottes Geist dich auch bewegt. Andere Menschen kennen nur Blähung, Bauchweh, Hunger und meinen, vielleicht sei das so etwas Ähnliches. Aber ist es ganz und gar nicht. Ja, und eine Mama, die das erlebt, die dann ruft zu ihrem Ehemann, zu den großen Geschwisterchen, hey, kommt schnell her, ich sehe da ein Füßchen. Und jetzt tritt es da, nein, das ist die Hand. Und die Familie kommt dazu und hat an diesem Glück mit Freude. Für Leute, die außerhalb stehen, die verstehen das nicht. Die sehen da auch keinen Fuß. Und die finden dieses Streicheln von dem Bauch der Mama eher seltsam. Jetzt lüfte ich mal ein Geheimnis. Gespannt? Nein, nicht was ihr denkt, sondern etwas ganz, ganz anderes. Um dieses Erbe, von dem wir gerade gelesen haben, brauchen wir uns nicht zu streiten. Wir brauchen uns nicht bei einer großen Gerichtsverhandlung um das Erbe bei Gott auseinanderzusetzen. Das hat heute ja schon fast die Ausnahme, deswegen erwähne ich das extra und auch so besonders. Gottes Erbe für mich ist da. Das gilt nicht nur für ein paar, sondern für alle Kinder Gottes. Jesus hat es zugesagt. Wie bereitest du dich auf dieses gute Ziel vor? So wie ein Ehepaar in guter Erwartung, was vielleicht sagt, boah, bis das Kind da ist und ich nichts mehr machen kann, mache ich auch noch mal schnell eine Weltreise. Am besten dahin, wo es richtig extrem ist, weil da komme ich später wahrscheinlich nicht mehr hin. Ja, und die Frau sagt, Bungee-Jumping wollte ich eigentlich schon immer mal machen und vorher noch schnell einen Fallschirmsprung. Möglichst einen Tieftauchkursus absolvieren, weil anschließend mit Baby im Arm ist ja schlecht. Oder bereitest du dich darauf vor und weißt, da kommt etwas Besonderes, etwas Schönes. Dieses Baby ist ja nicht zufällig entstanden. Es ist nicht nur passiert, sondern es ist eigentlich das Ergebnis einer Liebesbeziehung. Und es ist doch viel schöner, als nochmal schnell was kurzfristig zu erleben, als nachher später sagen zu können, hey, mein Kind, ich habe mich auf dich gefreut. Wir wollten dich, wir haben uns riesig gefreut, wir haben uns vorbereitet. Du bist geliebt, du gehörst mit zur Familie. Übrigens ist es da egal, wenn man ein Kind das sagt, auch wenn ein trotziger Teenager das vielleicht aktuell nicht hören will. Dieses Gefühl, geliebt zu sein, und dieses Gefühl, geborgen zu sein, dieses Gefühl haben aber nicht alle Kinder. Vielen ergeht es so wie den Glaubensgeschwistern, die in großer, schwerer Not und Verfolgung leben. Genauso wie den Geschwistern damals. Ich habe hier einmal mir den Weltverfolgungsindex von Open Doors zukommen lassen. Dazu wurde von den Medien veröffentlicht. Laut Hilfswerk Open Doors steigt die Zahl der verfolgten Christen von 100 auf 200 Millionen Menschen, verdoppelt, in 2016. Als Hauptgrund der Verfolgung nennt Open Doors islamische Unterdrückung. Nach Erhebung des christlichen Hilfswerks Open Doors hat sich die Zahl der verfolgten Christen im letzten Jahr verdoppelt. Weltweit würden derzeit mehr als 200 Millionen Christen wegen ihres Glaubens Schikanen, Gewalt und Verfolgung ausgesetzt, heißt es in dem Weltverfolgungsindex 2017 der Organisation. Die Christenverfolgung weltweit habe an Dynamik gewonnen, auch Ausmaß und Intensität hätten zugenommen. Vom Index werden rund 650 Millionen Christen in Minderheitssituationen erfasst. Die Organisation, so schreiben die Medien, listet in der Statistik 50 Länder auf, hier vorne, in denen Christen der Erkenntnis nach am stärksten verfolgt und bedrängt werden. Die meisten der 50 Länder auf dem Weltverfolgungsindex liegen im Nahen Osten oder in Afrika, ebenso 8 der ersten 10 Länder. Dazu lege ich nachher ein paar Hefte auch hinten aus zum Mitnehmen und zum Reinschauen, zum Informieren, zum Beten, zum Helfen und für uns als Vorbereitung und Mahnung. Und es stellt sich die Frage, wie können diese Christen das in den Ländern schaffen? Woraus schöpfen diese Zeugen Jesu die Kraft für ihren Glauben? Das haben wir in Vers 5 gelesen. Nur aus der Kraft Gottes, nicht aus dem eigenen Sorgen, nicht aus dem eigenen vorher Trainieren, sondern alleine die Kraft Gottes. Nicht aus der inneren Bärenstärke, nicht aus kosmischen Strahlen, nicht aus blindem Hass wie in anderen Religionen, sondern alleine die Kraft Gottes, die das Weltall erschaffen hat. Und das klingt für Menschen, die den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, wie Petrus es schreibt, nicht kennen, seltsam. Dazu eine kleine Geschichte von der Hohen See. Es ist Riesensturm, richtig Orkan. Ein kleines Schiff fährt übers Meer, weit und breit kein Land zu sehen. Der Sturm wird immer schlimmer. Die Reisenden bekommen Angst, die Passagiere. Die Wellen schwappen in das Boot. Anschließend bekommen sogar die Crew etwas Angst. Es wird immer schlimmer. Nur ein kleines Mädchen sitzt auf dem Achterdeck, singt und spielt und lacht ganz fröhlich. Eine ältere Dame läuft auf sie zu. Hast du keine Angst? Sieh mal die Wellen. Und sagt das kleine Mädchen, weißt du was, Omi? Der Kapitän ist mein Papa. Der hat schon viel schlimmere Stürme durchfahren. Dieses kindliche Vertrauen hat sich gelohnt, offensichtlich. Sie sind gut am Hafen angekommen. In den nächsten Versen lesen wir, Petrus bedeutet Fels. Das heißt, er war wie ein Fels in der Brandung für die Christen, an die er es geschrieben hat. Ein Beispiel für sie. Vers 6. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit die Bewährung eures Glaubens Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Und hier macht er noch diesen Einschub, den wir in der Einleitung hatten bei Rudi. Der Glaube ist viel kostbarer als Gold, schiebt der Petrus hier ein. Viel kostbarer als Gold? Der kannte wohl unsere Redewendung nicht, ja, Geld beruhigt. Ja, aber er sagt hier, der Glaube ist viel kostbarer. Wir haben es vorhin gehört, was ist echt? Und das hat Auswirkungen. Lies noch weiter, Vers 8 und 9. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung eurer Seelen. Damit sind wir bei einem schwierigen Thema. Bei der Vorplanung zu dieser Predigtreihe blieb das Thema von heute durch Leiden zur Herrlichkeit erst einmal personell unbesetzt. Ein heißes Thema. Das ist so wie die Schwangerschaftsstreifen, die manche Mama am Bauch bekommt. Oder die Vergrößerung des Brustumfangs. Und manche erwachsene Frauen wollen ja auch im Alter noch wie ein kleines Mädchen in der Pubertät aussehen, statt voller Würde fröhlich zu altern. Ein Thema, das man dann ja lieber verschweigt. Stellt euch vor, ein Liebespaar, ein junges Ehepaar liegt zusammen im Bett und der Mann sagt dann auf einmal: Du Schatz, willst du wirklich Schwangerschaftsstreifen? Puh. Trauer, Anfechtung, Bewährung, Ende. Nichts, worüber eine Generation spricht, die so viel Geld in Verjüngungskuren steckt, in dem Glauben, dadurch uralt zu werden. Merkt ihr jetzt, wie dieser Bibeltext beschäftigt? Gottes Wort spricht da nicht um den heißen Brei herum. Auch Jesus hat seinen Jüngern gesagt: Sie haben mich verfolgt, sie werden auch euch verfolgen. Johannes 15, Vers 20. Das ist etwas, was man in dem Weltverfolgungsindex gesehen hat. Und wir in Europa, worauf steuern wir zu? Ich habe vor knapp über einem Jahr, im Herbst 2015, mit einer besonderen Mama gesprochen. Eine Mutter von ganz vielen Kindern, nicht leiblichen, aber eine Mama, die ein Kinderheim hat in Libyen und dort viele Kinder erreicht hat, die ihr Herz dem Heiland geschenkt haben. Und kurz vor dem Gespräch sind einige von ihren Jungs vom Islamischen Staat gleichzeitig brutal hingerichtet worden. Der im Internet eingestellte Propagandafilm dieser islamistischen Terroristen wurde aber wieder entfernt. Ich habe hier ein Bild dieser orthodoxen koptischen Christen, was in Kopie mir auch dann geschenkt worden ist. Dieses Art Ikonenbild zeugt von den Königskronen, die diese Männer bekommen haben. Der Film selber aber wurde zum überwältigenden Zeugnis des christlichen Glaubens. Direkt bevor die Mörder zuschlugen, riefen alle 21 gemeinsam: O Herr, O Jesus, statt ihren Glauben wie gefordert zu verleugnen. Sie hielten lieber an Jesus, an ihrem Gott fest. Das Martyrium gehört seit jeher als Zeugnis zur koptischen Kirche. Darum bezwingt es uns nicht, sagen sie selber. Ich selber habe diesen Film noch einmal gesehen, bevor er aus dem Netz genommen wurde. Es war eine absolute Niederlage des Bösen. Nach der 21-fachen Enthauptung war eine Totenstille an dem Strand. Aber der Name Jesus schrie im Kopf weiter. Jesu Siege sehen manchmal so ganz anders aus als unsere. Er schaut auf die Kronen des Lebens, die wir bei ihm bekommen. Eine Mutter von diesen Männern wurde später durch einen Traum von Gott getröstet. Und sie erlebte, nachdem sie in der Nacht das geträumt hat, am folgenden Abend genau das, dass der Prediger bei ihr zu Hause war und ihr ein Kreuz geschenkt hat zum Trost. Und genau dieses Kreuz ist ihr im Traum vorher angekündigt worden. Gott tröstet auch. Gott ist dabei. Gott ist dabei. Er weiß, wie es dir geht. Er steht dir bei, auch in deiner Not. Und sie weiß, die Mama, um ein Wiedersehen in der Herrlichkeit bei ihrem Herrn und Heiland. Auch die Geschwister aus dem Mittleren Osten oder aus Afrika, die in unser Land kommen, weil sie schrecklich verfolgt werden, können davon berichten, wie das Leben bedroht wird. Die Repressalien nur wegen des Glaubens. Die Welt hat sich nicht verbessert. Die Bibel allein behält Richtschnur auf dem Weg zur Ewigkeit. Sie ist wahr. Eine gewagte These der Bibel. Aber dieser Jesus, an den du glaubst, der hat doch vor 2000 Jahren gelebt, oder? Ja, er hat damals Menschen verändert. Was er gesagt hat, bleibt heute. Was er heute tut, verändert Menschenherzen. Ja, ich kenne das auch, diese schwierigen Zeiten. Es ist gut, dann gemeinsam zu beten, nicht nur im Teamkreis, nicht nur in der Flohkiste oder hier nach dem Gottesdienst dann gemeinsam. Gott ist da. Diese 21 Märtyrer haben fest daran geglaubt und haben es laut gerufen und so den Sieg errungen, obwohl sie Jesus vorher nicht gesehen haben. Das ist ein Anker, den wir haben dürfen in unserer Zeit. Der feste Glaube an Jesus Christus und die damit verbundene Kraft. Eine Mama, die ein Kind bekommt, hat auch Angst. Wie wird es? Vielleicht haben das die einen oder anderen erlebt. Es hat sich heute gar nicht bewegt. Ich habe es gar nicht gespürt. Ist da was? Ich will vertrauen. Ich will vertrauen. Was sagt Petrus dazu? Und damit kommen wir zum letzten Teil der Predigt, Verse 10 bis 12. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hineindeutete, die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten, mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde, Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Also Petrus, da bin ich ja ganz froh. Er zeigt auf diese Propheten des Alten Testaments, auf diese Gottesmänner, die ernsthaft suchten in den Schriften, die ernsthaft gelebt haben, die ernsthaft dabei waren. Auch sie haben nicht alles durchschaut. Sie haben nicht alles durchschaut. Es gibt so einen Spruch von dem Pfarrer Andreas Malessa, der sagt, wer alles durchschaut, der sieht nichts mehr. Wer alles durchschaut, der sieht nichts mehr. Gott hat diesen Propheten aber eine Schau gegeben und diese Prophetien, was sie gesagt haben, ist eingetroffen. Sie weissagten im Vertrauen auf Gottes Wirken und damit behält die Bibel als einziges den Status als Gottes wahre Offenbarung an uns Menschen. Die Christen zur Zeit Petrus haben auch geglaubt, ohne Jesus selber gesehen zu haben. Aber sie vertrauten den Zeugnissen der Apostel, den Zeugen Jesu Christi. Ja, diese Vater-Sohn-Beziehung. In einer Beziehung darfst du vertrauen. Und wir dürfen den Unterpfand, den Heiligen Geist haben. Und er wird mich auch dann leiten, wenn ich weiß, dass es schwierig wird. Vielleicht sagst du jetzt, Andreas, was weißt du von meinen Schwierigkeiten? Ich kenne sie vielleicht nicht, aber Gott kennt sie. Vielleicht sagst du auch, Andreas, du hast gut reden, du hast ja keine Schwierigkeiten. Ich bin auch nicht im Himmel, ganz im Gegenteil. Aber ich weiß eins, dieser Gott ist mein Vater und ich darf ihm vertrauen. Und wenn ich das lese, ich kann nicht sagen, erst vor zwei Nächten habe ich genau gedacht, Gott, diese Predigt war ja gar nicht zum Weitersagen, die war ja eher was für mich. Und ich durfte beten nachts um drei und sagen, jawohl Gott, ich vertraue dir das an, voll und ganz. Und es ist schön dann, wieder einzuschlafen, morgens aufzuwachen und zu sagen, danke Gott. Bin ich noch während des Gebets eingeschlafen? Hast du mir echt diese Ruhe plötzlich geschenkt? Auch wenn man sich nachts hin und her wälzt? Ich darf Gott vertrauen. Bist du auch so eine Frau in guter Hoffnung? Ein Vater in guter Hoffnung? Also wenn du das nächste Mal eine schwangere Mama siehst oder so ein ganz kleines Baby, vielleicht denkst du dann an diese Predigt. Das wäre schön. Wenn du dich daran erinnerst, was Petrus dir geschrieben hat, du darfst auch selber in guter Hoffnung sein. Dieser Petrus, das hat mich gewundert bei diesem Bibeltext, der nimmt kein Blatt vor den Mund. Der hat auch keine Scheuklappen an, sondern er sagt es ganz klar, was kommt. Aber er macht auch diesen Blick, den wir haben dürfen auf die Herrlichkeit, uns so groß. Und wie groß? Er schreibt es hier, Selbst die Engel begehrten, dort hineinzuschauen. Es muss also etwas Großartiges sein. Deswegen bin ich gespannt auf nächste Woche, wo wir da weitermachen. Wir bleiben hier nicht stehen, wir gehen weiter in den Bibeltext. Und deswegen lade ich dazu wieder ganz herzlich ein. Es muss ja etwas Großartiges sein. Ich schließe mit den Worten des Apostel Paulus aus Epheser 1, Vers 18. Die fassen das heute so ein bisschen zusammen. Epheser 1, Vers 18. Er, also Gott, erleuchtet die Augen unseres Herzens, damit wir verstehen, zu welcher Hoffnung wir durch ihn berufen sind und welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt. Amen.